Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo Robert.
Hallo Sabrina, schön, dass wir uns wieder hören.
Habe ich
ziemlich
dich überrascht.
Oft in letzter Zeit wieder, oder?
Ziemlich oft, ja, weil du ja auch so heiß warst auf die Performance Skills Talks. Und ich auch, aber ich bin ja eher der ängstlichere Typ von uns, der dann sagt, kriegen wir das hin? Und zeitlich und so.
Stimmt
und
überhaupt nicht. Sabrina hat eigentlich schon Zugang zu meinem Kalender.
Das habe ich.
Kriegen wir das hin? Ja, ja. Kriegt er wieder einen Anruf. Robert, ich hab wieder eine Idee. Ängstlicher Typ.
Ja, ja, aber wenn es dann konkret wird und du dann plötzlich Ja sagst, dann kriege ich Angst, weißt du? Naja, ja. Deswegen sehen wir uns gerade sehr häufig und ich finde das sehr schön. So.
Ich auch.
Aber das, unsere Wiedersehensfreude, die wir jetzt vermehrt teilen, die halten wir uns offen für den Performance Talks Runde. Jetzt sind wir nicht alleine. Wir dürfen einmal erneut wieder Lisa Holtmeier bei uns begrüßen und wir sind sehr glücklich. Ich glaube, es ist die dritte Folge mittlerweile, die du bei uns bist und es ist immer wieder sehr schön, dass du da bist. Hi,
hallo,
Lisa.
Ich freue mich. Ich finde es jetzt schon wieder so witzig mit euch, weil ich durfte ja gerade schon ein bisschen lauschen. Also vielen Dank für die erneute Einladung, das dritte Mal.
Das stimmt. Und sollte hier jemand von unseren HörerInnen dich immer noch nicht kennen, würden wir einmal noch eine ganz kurze Vorstellungsrunde dich bitten und deinen Werdegang, dass du den einmal ganz kurz zusammenfasst, damit auch alle wissen, mit wem wir es
also,
hier zu tun haben.
Wenn ihr mich noch nicht kennt, dann habt ihr den Performance Skills Podcast leider nicht abonniert. Das solltet ihr jetzt nachholen. Ich finde, das ist jetzt erstmal der erste Schritt.
Sehr gut.
Dankeschön.
Genau, mein Name ist Lisa Holtmeier. Ich bin gelernte Ergotherapeutin, habe selbiges auch studiert und bin Gründerin von Wordsy. Das ist mein Unternehmen und ich begleite Unternehmen, Teams, Kliniken dabei, gesünder zu kommunizieren mit Patientinnen und Patienten, Kundinnen und Kunden im Team, als Führungskraft. Und ja, ich versuche gerade noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, indem ich schreibe, indem ich einen Podcast habe. Und ja, das ist das in Kürze, was ich tue.
Ja, super. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Wir würden gleich mal mit einem super interessanten Thema heute anfangen. Und ich glaube, jeder Therapeut, jede Therapeutin kennt das in aller Regel. Und zwar geht es heute um das Erstgespräch. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das natürlich schon etwas, was entscheidend ist für den weiteren Therapieverlauf, so wie halt so das Erstgespräch geführt wird. Warum ist es aus deiner Sicht eben entscheidend für den weiteren Therapieverlauf? Was ist daran wichtig an diesem
Erstgespräch? Das Erstgespräch ist letztendlich ja das Fundament, so dieser erste Eindruck. Und da legen wir ja schon den Grundstein für Vertrauen, für vielleicht auch Aufgabenteilung in der Therapie. Also inwiefern ist jemand vielleicht auch eigenverantwortlich? Wir legen den Grundstein dafür, wie wir gerne arbeiten möchten. Ich erlebe immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich sehr interessieren, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten den Fokus darauf setzen, was erwarten die Patientinnen und Patienten und so weiter und so fort. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig sollten wir nicht die Chance verpassen, auch zu sagen, was ist uns wichtig, was brauchen wir auch von den Klientinnen und Klienten, Angehörigen, Eltern, wie auch immer, damit wir gut arbeiten können. Ne? Also was sind denn unsere Erwartungen auch vielleicht? Und ich denke, das ist quasi wie so ein Arbeitsvertrag, den wir da schließen, wo wir uns darauf einigen, so wollen wir hier miteinander umgehen, so wollen wir hier miteinander arbeiten. Und es gibt Sicherheit, Struktur und ist der erste Baustein für Vertrauen. Wie seht ihr das?
Ja, also ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Ich glaube, also ich kann immer für mich sprechen. Ich glaube, für meinen Teil bin ich schon jemand, der immer die Erwartungen, also meinerseits auch abgesteckt hat, im Sinne von, dass ich mein Berufsbild auch erkläre. Also ne, was mache ich als Ergotherapeut? Was ist mein Auftrag? Was brauche ich dafür? Und was fordere ich auch vom Klienten ein? Ne, von daher würde ich das schon so sagen. Und das ist ein super wichtiger Punkt, ja, dass es eben etwas ist, was ja so eine Therapeuten-Klienten-Beziehung nochmal ausmacht. Und das ist nicht nur einseitig ist, sondern wirklich zweiseitig.
Voll.
Ja, das stimmt, da kann ich nur mit einhaken. Ich habe heute Morgen übrigens meine Mutter besucht, ganz kurz noch. Und die hat auch ein längerfristiges orthopädisches Problem. Und sie hat gesagt, ich empfehle jedem die Ergo, weil die ist so cool. Die ist nicht bei mir in Ergo, weil ich behandle keine Familienmitglieder. Aber die hat dann gesagt, ich empfehle jedem die Ergo. Aber da muss ich auch immer sagen, da musst du mitmachen. Das ist schon wichtig. Alleine kommst du da nicht zum Ziel. Und ich denke mir, ah,
Mutti
das
for
ist schön.
President.
Das Mutti for President. Mutti erklärt Ergo. Und das fand ich richtig toll, weil eben ich finde, auch das gehört dazu, dass man gleich schon sagt, hey, du musst mitarbeiten, je nach Krankheitsbild und je nachdem formuliert man das eben softer oder prägnanter natürlich, ganz klar. Aber damit man das auch in den Vordergrund steht. Von daher bin ich auch voll bei dir, was du gesagt hast,
Ja,
Erwartungen
wollen wir da gleich mal
abklären.
reingehen, wie wir es formulieren können? Also
Gerne.
letztendlich, ich arbeite ja super gern mit Metaphern, weil Bilder bleiben hängen, ne? Bilder, so bildhafte Sprache aktivieren ja nochmal andere Hirnareale als nur verbale Sprache, ne? Weil wir wissen ja aus Studien, dass nicht nur der präfrontale Kortex angesprochen wird durch Metaphern, sondern auch der Motorkortex. Das heißt, das bewegt uns richtig, wir stellen uns das vor. Und deshalb habe ich ganz oft, ich komme aus Hannover und wohne dort in der Nähe von der Ihme, das kleine Fluss, also hier nochmal kleiner Erdkunde-Exkurs. Und in der Nähe von der Ihme, liebe Leute, ist der Olympiastützpunkt. Und ich gucke mir, ich denke ja sehr an Spiegelneurone. Da sind so viele Sportlerinnen und Sportler, Athletinnen und Athleten. Das muss was mit mir machen, wenn ich da spazieren gehe. Deshalb gehe ich da jeden Tag spazieren. Und dann gehe ich immer über die Brücke, über die Ihme und sehe dort auf dem Fluss die Ruderer. Und auf den Brücken sind die Trainerinnen und Trainer. Und dann habe ich meinen Klientinnen und Klienten, Eltern, wer auch immer bei mir im Erstgespräch saß, gefragt, kennen Sie Ruderboote, wo die Leute so hintereinander drin sitzen? Ah, doch, das kenne ich. Sehr fantastisch. Stellen Sie sich mal zwei Boote vor. In beiden Booten sitzen zwei Leute. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, in dem einen Boot rudern beide volle Raketenstufe in die gleiche Richtung. Und in dem anderen Boot rudert eine Person volle Raketenstufe. Wer kommt schnell ans Ziel? Und die meisten haben natürlich gesagt, ja, ist ja klar, da wo beide rudern. Ich so, ja, genau. Und so ist das in der Therapie auch. Ne? Wenn wir uns einigen, in welche Richtung wollen wir, da sind wir dann beim Thema Ziel. Also dieses Ruderboot nutze ich im ganzen Gespräch oder auch später in der Therapie, können Sie sich noch daran erinnern, ah, wie läuft es denn gerade mit dem Rudern? Weil manchmal sind wir vielleicht als Therapeutinnen und Therapeuten auch ein bisschen zu schnell. So. Was ist denn ein gutes Tempo? Oder wenn wir Therapiepause vielleicht mal kommunizieren, dann können wir ja mal am Steg aussteigen, ne? Und so weiter. Also diese Metapher kann man sehr gut ausbauen oder mit Kindern, wer soll mit im Boot sitzen, wer sitzt wo. Ne? Also ich habe tatsächlich, ich erinnere mich an zwei Ergopraxen, die ich begleite, die haben so ein Lego-Boot jetzt, ne? Und dann besetzen sie das. Und das kann hilfreich sein als Metapher, um klarzumachen, ah, okay, wenn wir beide rudern, ist ja irgendwie logisch, kommt man schneller an, wir müssen uns auch irgendwie einigen, wir müssen uns gut absprechen. Und ich mache meistens einen Rollentausch, dass ich die Klientinnen und Klienten frage, wie wäre das für Sie, wenn nur Sie rudern würden? Weil im Verlauf kann es ja mal passieren, dass es eher andersrum ist. Und dann frage ich ja, wie wäre denn das? Ja, das geht ja nicht. Das hat ja nichts mit Teamarbeit zu tun, sagen super viele. Ich so, stimmt, da bin ich ganz bei Ihnen. Und rein theoretisch, das ist moralischer Vorvertrag, diese Situation würde so mal auftauchen, dass wir den Eindruck haben, eine Person zieht nicht so richtig mit. Wie wollen wir denn damit umgehen? Und dann hole ich mir schon die Erlaubnis von den Klientinnen und Klienten, dass ich das mal ansprechen darf. Und es reicht, wenn ich dann irgendwann im Prozess sage, können Sie sich noch ans Bötchen erinnern am Anfang? Wie läuft es denn gerade so? Oh, ja, stark angefangen und stark nachgelassen. Wie können wir wieder ein bisschen Schwung reinholen? Ne? Und das sind ja oft so Kommunikationshemmnisse, die manche Therapeutinnen und Therapeuten haben. Oh Gott, wie sage ich denn das jetzt? Und das ist schon eine gute Prävention.
Ich musste gerade spontan an das Bild aus dem Kanadischen, glaube ich, denken. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit dem Auto, wo der Klient an dem Steuer sitzt und die Therapeutin daneben. Oder man aber auch die Rollen tauschen kann. Dass der Therapeut sozusagen mehr den Weg vorgibt und der Klient es erstmal begleitet oder eben andersrum. Und ich weiß aber gar nicht, das hat einen Namen tatsächlich, dieses Bild. Ich komme auch nicht
Könnt ihr
mehr
in die
drauf.
Kommentare schreiben, liebe Leute. Vielen Dank. Es ist ein Mitmach-Podcast.
Ja. Genau, bitte, danke. Okay, vielen Dank, Lisa. Ich würde gleich mal zur nächsten Frage rüber schwanken. Wenn du an so ein gelungenes Erstgespräch denkst, und ich habe jetzt zum Beispiel ganz, ganz viele Erstgespräche in meinem Leben schon geführt und da waren welche wirklich gut dabei und manche waren auch eine Katastrophe, würde ich vielleicht mal so sagen, also nicht gut. Was macht aber für dich den Unterschied in den ersten Minuten aus?
Dieses Ankommen, sowohl, dass wir selbst erstmal ankommen in dieser Erstgesprächssituation, als auch, dass die Klientinnen und Klienten ankommen. Also erstmal eine Atmosphäre schaffen, weil was viele von uns nicht mehr so im Fokus haben, glaube ich, dass es Menschen gibt, die aufgeregt sind, die zu uns kommen. Für uns ist das, Gott sei Dank, meistens Routine, so ein Erstgespräch und die Aufnahme von neuen Klientinnen und Klienten. Und dann haben wir Menschen, die haben vielleicht sogar Angst, die sind ein bisschen nervös, die wissen vielleicht nicht, oh, muss ich jetzt hier irgendwie performen? Gibt es ja was, was erwartet mich? Muss ich mich vielleicht ausziehen? Und so weiter und so fort. Das sind ja ganz viele Themen, worüber wir uns in der Regel nicht mehr so viel Gedanken machen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, immer wieder eine gewisse Sensibilität zu haben, um offen zu sein, wie wirkt jemand gerade auf mich, weil gerade in den ersten Minuten so dieses Ankommen, auch dieses Ernst genommen werden und nicht sofort, wir sind manchmal so schnell durch unsere Taktung, also das kenne ich von mir, so jetzt der nächste, jetzt ein Erstgespräch, dann dies, dann das, dann jenes und ich stürme manchmal so in diese Situation und in dem Tempo rede ich dann auch. Das kann überfordernd sein für Menschen, ne? Dass ich selber erstmal kurz atme. Das klingt so simpel und macht doch einen großen Unterschied, dass ich mich hinsetze, jemanden anschaue und nicht irgendwo noch rumwusel, meine Unterlagen, mein Tablet und nebenbei schon die ersten Fragen stelle, sondern Atmosphäre bewusst gestalten.
Finde ich gut, ja. Ja. Also das ist mir in meinem Berufsfeld auch immer wieder aufgefallen, wenn man dann einfach sehr gestresst in so ein Erstgespräch geht, dann kann das nichts werden. Das funktioniert nicht, ne? Aber mal kurz durchatmen und dann lieber 5 Minuten weniger Erstgespräch führen, aber die 5 Minuten dann vielleicht nutzen, um alles in Ruhe vorzubereiten, kurz mal ankommen zu
Ja,
lassen.
voll.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt gerade über den gelungenen Einstieg gesprochen und auch vornehin schon eben, wie man gut erklären kann, ne? Gerade mit dem Ruderbeispiel. Ich würde gerne noch eine
Ja, voll
Frage
gern. Schieb ein.
einschieben. Dafür bin ich ja auch sehr bekannt aktuell. Und zwar, was wären denn aktuell absolute No-Gos in dem Sinne, ne? Die in den ersten Minuten passieren. Du hattest es gerade schon angesprochen, dieses Sortieren nebenher und schon anfangen oder auch im Verlauf des Erstgesprächs, die man definitiv vermeiden soll. Vielleicht eben so ein paar, damit man so schon mal sagen kann, okay, gut, habe ich mich auch schon ertappt, mache ich nicht mehr, achte ich mehr drauf.
Also No-Gos, ich überlege gerade. Also wenn ich streng wäre, würde ich sagen, zu viel zu springen zwischen Themen, ne, dass man uns nicht mehr so folgen kann. Ja, das würde ich sagen. Ansonsten unangekündigt zu intime Fragen zu stellen. Ne? Also da auch erstmal zu gucken, weil wir fragen viel. Für uns ist das normal, auch dass wir vielleicht weniger Hemmnis haben, irgendwie intime Themen anzusprechen, weil wir ständig irgendwas fragen. Ne? Und da dürfen wir bewusst werden, dass nur weil das für uns normal ist und wir da eine wertfreie Haltung haben, solche Themen zu besprechen, kann das für eine andere Person gar nicht normal sein, mit einer Person über intime Themen zu sprechen, die ich jetzt 5 Minuten kenne. Das dürfen wir uns klar machen. Ich fände es auch schön, wenn ein Erstgespräch so gestaltet werden kann, dass es möglichst wenig oder gar keine Störungen gibt. Wenn es möglich ist, fände ich das auch immer noch mal schön, um da eine geschützte Atmosphäre zu wahren, dass wir möglichst wenig Störung und Ablenkung haben, ob das durchs Telefon ist, ob das durch Kolleginnen und Kollegen ist. Wie gesagt, sofern das möglich ist, das wären auf jeden Fall ad hoc die Punkte, die mir einfallen würden. Was möchtet ihr ergänzen? Ja, voll
Ich hätte
gern.
noch einen Punkt tatsächlich. Ich habe mich in meinem Leben sehr viel mit Klinikbetätigung und so auseinandergesetzt und auch mit Settinggestaltung im klinischen Bereich. Und da ist ein No-Go tatsächlich, also bei manchen Klienten ist es nicht anders möglich, aber da, wo es eben möglich ist, nicht im
Ja.
Liegen die Klienten aufzunehmen, im Bett sozusagen. Also das passiert leider relativ häufig, dass Therapeutinnen und Therapeuten dann zur Erstaufnahme ins Zimmer stolpern und dann der Klient einfach noch im Bett liegt und dann dort die Aufnahme gemacht wird. Ne? Und das ist so ein No-Go, was mir schon relativ häufig aufgefallen ist, wenn ich in den Kliniken
Ah,
unterwegs
guter
bin.
Punkt. Da möchte ich ergänzend über die Klientinnen und Klienten sprechen. Ne? Das fällt mir gerade ein. Egal, ob es sich um Kinder handelt, ob ja, wenn die Angehörige primär mit uns das Gespräch führen aufgrund von Einschränkungen zum Beispiel, dass wir immer die Menschen mit einbeziehen durch Blickkontakt, durch Sprache oder ja, bei Gesprächen mit Kindern wäre auch die Frage, ist es gut, dass die dabei sind, wann sind sie dabei und so weiter, dass man immer ein bisschen abwägt, wann macht es Sinn, Gespräche mit Klientinnen und Klienten zu führen, egal ob Kinder oder wer auch immer und wann ist es sinnvoll, das vielleicht auch anders zu gestalten, weil wenn jemand dabei ist, finde ich immer, sollten alle Beteiligten, die mit im Raum im Gespräch sind, ich hoffe, es sind ja nicht zu viele Leute, das ist auch wichtig, ne? Aber auch sich gesehen fühlen, angesprochen fühlen, egal ob sie jetzt zum Beispiel sprachlich oder kognitiv in der Lage sind oder nicht, sie sind Teil des Gesprächs.
Ich könnte noch was ergänzen, Sabrina, wenn ich
Ja.
darf. Ich bin zwar jetzt nicht der
Du
Gast hier heute, aber
darfst, du darfst.
danke, weil du gesagt hast, Lisa mit einbeziehen. Was immer noch ganz gut ist aus meiner Erfahrung ist, es hat jetzt nichts, hat schon was mit Kommunikation zu tun. Dass wenn wir Therapeutinnen und mit gewissen Assessments oder mit unserem Material eben in dieses Erstgespräch kommen, dass wir dem Klienten auch die Möglichkeit geben, auch etwas aufschreiben zu
Ja.
können, ihm Blatt Papier und Stift anzubieten. Ich bin ein großer Freund davon, das Assessment auch vom Klienten ausfüllen zu lassen, wenn er es kann. Also da die Kontrolle auch zu haben in diesem
Ja, schön,
Gespräch.
sehr gut. Teilhabe von Anfang an, ne?
Definitiv, ja.
Hast du mir meinen Punkt weggenommen, weil Assessment
Entschuldigung.
selber
Oh,
ausfüllen, finde ich
Robert.
eine ganz, ganz, ja,
Oh
Mann, jetzt kann
Mann.
ich, es kommt so, als würde ich dir nachplappern. Aber Assessment selber ausfüllen, ich glaube, wir hatten es in einer der vorigen Podcast aus hier Folgen. Das finde ich wirklich ein absoluter Game Changer. Oder in Performance Talks hatten wir es, ja, genau.
Genau, bei Performance Talks.
Das Assessment selber ausfüllen. Probiert es einmal aus, dass die Leute das selber ausfüllen und ihr nicht mit dem Klemmbrett
Ja,
da sitzt.
voll.
Vielen Dank. Das ist doch schon eine tolle Sammlung, die hier zusammengekommen ist. Jetzt haben wir so über einzelne Parts gesprochen, die ein Erstgespräch haben kann oder die ein Erstgespräch nicht haben sollte. Du berätst ja auch viele Praxen und kannst da bestimmt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Lisa, und uns da ein bisschen mitnehmen. Wie läuft denn jetzt so ein ganzes Erstgespräch konkret ab, deiner Meinung nach, vom Ankommen bis zum Abschluss dieses
Ich gebe jetzt
Erstgespräches?
die beliebteste Antwort, die es gibt. Kommt drauf an. Ja, also kein Problem.
Danke.
Nächste Frage
Da nehmen wir
bitte.
sehr viel mit. Nächste
Also
Frage.
grundsätzlich, ich sag's mal grob, arbeite ich mit so einem Sechs-Schritte-Vorgehen, weil ich Struktur sehr hilfreich finde, weil Struktur gibt Sicherheit. Ich weiß, was mich erwartet, sowohl für mein Zeitmanagement als auch für das Zeitmanagement mit den Klientinnen und Klienten und einfach eine klare Reihenfolge zu haben. Manche arbeiten das auch visuell. Das sind unsere sechs Phasen, dass sie schon mal Bescheid wissen und eine Orientierung haben. Das hilft manchen, damit man auch weiß, oh, eine halbe Stunde oder 20 Minuten sind um und wir sind bei Schritt 2 von 6. Da noch mal ein bisschen, wenn es möglich ist. Und diese 6 Schritte geben eine grobe Orientierung, weil ich es immer schön finde, das Erstgespräch zum Beispiel innerhalb einer Einrichtung, einer Praxis, wie auch immer, ähnlich gestaltet werden. Dass gerade wenn wir Vertretung haben, Übergaben haben, wir schon wissen, okay, die Kollegin, der Kollege hat ähnliche Sachen gefragt oder hat ähnliche Sachen aufgeklärt, dass man sich da drauf gut verlassen kann und das genauso dokumentiert hat. Und wir starten mit dem Ankommen. Ankommen, Beziehung aufbauen, das Kennenlernen erstmal. Das kann so ein Smalltalk sein. Das kann erstmal sein, dass wir versuchen, die Lebensrealität zu verstehen. Ne? Wo kommst denn du gerade so her? Wie kann ich mir denn dein Leben so vorstellen? Dass wir mal ganz kurz einen Ausflug machen in die Lebenswelt der anderen Person mit einer offenen Frage, dass wir erstmal gucken, dass wir das Eis ein bisschen brechen und erstmal ein Gefühl füreinander bekommen, ohne dass es jetzt super fachlich wird, sondern je nachdem, manche haben so Lieblingsfragen, manche nutzen einen Aufhänger, hey, das Kind kommt im Rostock-Trikot, spreche ich natürlich gleich erstmal an oder ach, weiß ich nicht, was fällt mir sonst so ein. Da versuche ich erstmal Lebensrealität zu checken, kennenlernen und da gibt es gar nicht so die richtigen Fragen. Ich finde, wir dürfen darauf vertrauen, dass Therapeutinnen und Therapeuten einfach auch ein tolles Bauchgefühl haben, einen tollen Zugang zu Menschen, sonst würden wir nicht das tun, was wir tun. Das heißt, mit welchen Fragen, ja, hast du schon gute Erfahrungen gemacht? Schreib mir deine Lieblingsfragen auch sehr gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir am Ende der Folge eine richtig tolle Sammlung. Also kennenlernen. Zweiter Punkt. Anamnese und Befund. Jetzt gehen wir so ein bisschen ins Fachliche, dass wir erstmal die Situation abchecken. Das heißt, warum kommt jemand? Dass wir die Situation mal erfassen, was war schon los? Und dass wir da ja vor allem, ich sag jetzt mal ganz salopp, krankheitsspezifisch und auch ressourcenspezifisch den Status quo erfassen können. Das wäre der zweite Punkt. Dann im dritten Punkt können wir die Aufklärung anschließen. Was glauben wir, muss der Klient, die Klientin jetzt schon wissen? Entweder über den Verlauf, über vertragliche Sachen, über den Ablauf und so weiter. Da, weil Aufklärung ist hier ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel auch, was kann Therapie leisten? Logischerweise direkt nach dem Punkt. Wenn uns schon alles erzählt wird, was die manche ja auch schon für eine Odyssee hinter sich haben und mit welcher Erwartungshaltung die Leute vielleicht kommen, dass wir sofort ein gutes Erwartungsmanagement haben. Und nach der Aufklärung kommt schon, wenn möglich, die Zielsetzung. Wobei ich sage, Punkt 5, Zielsetzung, ist im Erstgespräch optional. Da wundern sich manche schon und sagen, oh, wieso? Weil wir das manchmal noch gar nicht sagen können und die Klientinnen und Klienten erst recht nicht. Die haben uns gerade mal 20 Minuten kennengelernt. Jetzt kommen wir mit einer smarten Zielformulierung oder es gibt ja wirklich super viele Zielformulierungsstrategien und die gucken uns an und denken sich auch, was willst du von mir? Ich kenne dich seit 5 Minuten. Ich weiß, bis eben habe ich gerade mal verstanden, was ich habe. Das wusste ich vorher gar nicht, weil ich nicht gut aufgeklärt wurde durch den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin. Und deshalb macht euch bitte erstmal gar keinen Stress mit dieser Zielformulierung. Deshalb Punkt 5 ist, Punkt 4 ist optional, Zielsetzung. Wenn das schon möglich ist, wenn jemand vielleicht auch schon kommt und sagt, ja, und da sehr sortiert ist und sehr klar ist, super, dann könnt ihr das aufgreifen. Wenn das aber noch nicht der Fall ist, dann lasst euch Zeit. Und auch wenn es in Therapieeinheit 3 oder 4 ist. Also ich muss ehrlich sagen, manchmal brauchen wir die Zeit. Und Zielformulierung unter Druck. Also in meiner Welt ist das nicht zielführend, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Also kennenlernen, Anamnese, Befund. Dritter Punkt war die Aufklärung, vierter Punkt die Zielsetzung. Fünfter Punkt ist dann die Planung, kurzer Ablauf, organisatorisches Klären, was müssen Klientinnen und Klienten wissen. Und dann gehen wir schon in den Abschluss nochmal zusammenfassen, Orientierung geben. Das ist so grob das Konstrukt, wo ich sage, diese Phasen sind ganz gut, wie gesagt. Mit dem großen Vermerk, Zielsetzung im Erstgespräch ist für mich persönlich optional. Was sagt ihr?
Darf ich was dazu sagen, Sabrina, oder willst du? Nicht, dass ich wieder deinen Kommentar wegnehme.
Nein, du darfst. Ich ergänze.
Okay. Also ich würde gerne mal auf den Punkt Zielsetzung eingehen, weil ich das ganz wichtig finde, Lisa, dass du das gerade nochmal aufgegriffen hast, weil viele Kolleginnen und Kollegen ja den Drang haben, in einem Erstgespräch ja immer schon Ziele zu haben. Und jetzt kann ich wieder aus dem klinischen Setting sprechen. Das muss man sich vorstellen, zum Beispiel, man kommt von der oder von der Stroke Unit nach einem Schlaganfall in so eine Reha und man muss das Setting erstmal selber kennenlernen als Klient. Man muss mit der Situation irgendwie zurechtkommen und jetzt will auf einmal der Therapeut, die Therapeutin auf einmal Ziele für den klinischen Bereich ja aufstellen, logischerweise. Und der Klient kennt ja den Kontext ja noch gar nicht. Also das ist ja gar nicht möglich, überhaupt irgendwelche Ziele aufzustellen, die in irgendeiner Form eine gewisse Qualität haben. Also von daher ist das absolut wichtig. Was wir immer gemacht haben, ist dem Klienten oder der Klientin erklärt, was unsere Rolle in der Ergotherapie ist, was wir tun, für was wir da sind. Ihm auch nochmal die Beschreibung auch noch dargelassen, also schriftlich. Und dann zu dem gesagt, okay, passen Sie auf, wir kommen morgen wieder. Und dann können wir uns ja mal über die Zielsetzung mal unterhalten oder übermorgen. So lange gucken Sie sich mal Ihren Alltag hier an, um einfach vorbereitet zu sein auf diese Zielsetzungssituation, weil das ist ja entscheidend für die
Voll.
Therapie.
Und was du schon sagst, manche wissen ja auch gar nicht, was kann ich denn so erwarten? Aber was war Ergo nochmal? Und was wäre denn jetzt hier ein Ziel, was hier reinpasst? Das ist ja alles, da sprichst du was ganz Wichtiges an, die Leute auch erstmal abholen in unsere Ergo-Welt, ne? Die wissen ja manchmal auch gar nicht, was los ist, ne?
Absolut.
Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass nach der Anamnese auch eine ergotherapeutische Diagnostik folgen kann. Eben wenn die Leute nicht gleich mit einem Ziel ankommen, weil sie sortiert sind, weil sie Ergo schon kennen, weil sie wissen, was sie von der Therapie erwarten. Das heißt, auch ein COPM oder sowas, ne, wenn man den jetzt mal beispielhaft nimmt, der dauert ja auch. Den kann ich ja nicht in die erste Einheit, je nachdem, reinquetschen. Eventuell, wie ich es aufbaue, ne? Wenn ich dann noch die Verträge habe, wenn ich noch die Planung mache und so weiter, da darf ich mir schon auch ein Stück weit Zeit lassen. Natürlich spricht da so ein bisschen entgegen, ne? Gerade auch bei der Blanko-Verordnung muss ich ja auch relativ schnell einen Therapieverlauf oder einen Therapieplan mir zurechtlegen. Das heißt, die Vorgaben der GKV gehen da so ein Stück weit entgegen unserer sanften Abholung, die wir gerne mit dem Therapeuten hätten, mit dem Patienten hätten und der Patientin. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, erstmal eine Hypothese zu haben als Ziel, wohin es gehen könnte und sich bewusst zu sein, dass es eine Hypothese ist, weil es eine Arbeitshypothese ist und die später mit dem Patienten zu spezifizieren oder eben dann auf seine Bedürfnisse abzustimmen. Robert, du wolltest was
Ja,
sagen. Ich
ich
sehe
wollte
es.
noch, ja, und zwar, ich musste gerade an ein Schulungsvideo denken, welches wir mal aufgenommen haben im Rahmen des TSK, das Assessment für den klinischen Kontext. Und meine Kollegin, die das aufgenommen hatte, es passt nämlich ganz gut, die hatte das TSK durchgeführt bei einer echten Klientin als Schulungsvideo und hatte dann in dem Gespräch gemerkt, dass die Klientin irgendwann dem Assessment nicht mehr folgen konnte. Da ging es auch um Zielformulierung im klinischen Bereich und hat sie das wunderbar gemacht und hat gesagt, okay, passen Sie auf, wir packen das jetzt zusammen, wir merken uns, wo wir waren und machen beim
Schön.
nächsten Mal weiter. Und
Ja.
fertig. Ne, diese Überforderung zu merken, darauf einzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den Druck hier
Voll.
kurz
Ich
raus.
glaube, ne, dass viele, was du auch gesagt hast, Robert, viele Kolleginnen und Kollegen sich da auch so Stress machen. Okay, ich muss den Behandlungsvertrag machen, dann muss ich dies machen, dann muss ich das unterschreiben lassen, Schweigepflicht, Datenschutz, bla bla bla. Wir sind in Deutschland. So, zack, 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 zack. Dann brauchen wir noch das und das. Ah, dann müssen wir nochmal eine Unterschrift und hier nochmal wegen der Kita und das und dies und jenes. Ach nee, ist eine erwachsene Person, doch nicht wegen der Kita. So. Und dann
Ja.
diesen Mental Load, den wir manchmal auch haben, dass wir versuchen, den nicht so krass zu übertragen und zu sagen, ja, und wenn wir es heute nicht bis zum Ende bringen, ja, dann ist es so. Na, meine Güte.
Das ist ja eigentlich auch unser großes Grand, weil viele KlientInnen bemängeln ja auch immer, dass die Ärzte so wenig Zeit haben. Ja, wir haben auch einen Leistungsdruck ein Stück weit und wollen ja auch, weil wir haben große Wartelisten und so weiter. Aber trotzdem dürfen wir uns die Zeit geben, damit die KlientInnen Zeit haben, sich zu öffnen und das eben auch merken, dass wir ein Ohr haben für sie. Was natürlich die anderen Berufsgruppen natürlich auch haben, das möchte ich jetzt hier niemandem absprechen. Aber der Zeitdruck natürlich schon auch ein großes Thema ist, was uns in der Gesundheitsbranche schon auch
Absolut.
beschäftigt. Ich gehe weiter zur nächsten Frage. Wie gelingt es denn deiner Meinung nach, da sind wir jetzt nämlich wieder beim Kern, gleichzeitig Vertrauen aufzubauen und trotzdem strukturiert die Anamnese und den Befund zu erheben? Also auf der einen Seite natürlich einmal Druck rausnehmen, dass man es vielleicht aufteilt, nehmen wir jetzt vorweg, weil das haben wir ja schon. Was gibt es denn da noch?
Letztendlich entsteht Vertrauen durch Struktur. Es braucht das eine für das andere, weil es Sicherheit gibt. Und wenn ich mich sicher fühle, vertraue ich natürlich der Situation auch viel mehr. Stell dir vor, du kommst irgendwo hin und weißt nicht, was dich erwartet. Das können so Gesprächseinladungen sein, ich möchte dich morgen mal sprechen. Oder du kommst irgendwo zu einer Fachärztin und weißt nicht, was passiert. Tut das vielleicht weh? Was werde ich gefragt? Ich bin vielleicht aufgeregt. Und das macht erstmal ganz viel Anspannung. Und wenn ich weiß, das und das erwartet mich und jemand macht für mich auch einen ruhigen Eindruck und ich darf ein bisschen was erzählen und ich werde gefragt, mir wird zugehört, ich werde dabei angeguckt, dann ist das schon mal super hilfreich und es entsteht ja auch Vertrauen in Kompetenz. Ah, da hat jemand einen Plan. Das macht jemand hier schon nicht das erste Mal vielleicht, auch wenn, ne? Aber das ist, es gibt irgendwie eine Struktur im Gespräch, weiß, was mich erwartet. Das macht mir erstmal ein gutes Gefühl. Und deshalb Vertrauen und Struktur gehen Hand in Hand.
Okay. Hast du was zu ergänzen, Sabrina?
Es würde sich so ein Stück weit anschließen, tatsächlich, weil über die Frage habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man vielleicht mit dem Patienten dann noch klärt, was für eine Rolle
Ja.
er hat. in seinem Beisein. Ne? Wir haben vorher schon gesagt, wichtig ist es, dass man eben zusammenarbeitet und dass man vielleicht auch gleich nochmal kommuniziert, hey, ich bin der Experte für die Ergotherapie und für Alltagsanliegen an sich, aber Sie sind der Experte für Ihren Körper, für Ihren Alltag. Niemand kennt Ihren Alltag so gut wie Sie selbst und das, diese zwei Expertisen bringen wir jetzt zusammen und deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten, um dann eben auch vielleicht aus dem Dienstleistungsgedanken, oh, ich gebe da mal meinen Arm ab. Und dann wird mit dem irgendwas simsalabim gemacht. Und dann hole ich den wieder ab quasi, sondern seine Rolle im Therapieprozess dahingehend zu benennen, kann eben auch helfen, Vertrauen aufzubauen und zu wissen, ah ja, okay, dann kann ich hier mein Anliegen auch konkret nochmal konkretisieren. Konkret konkretisieren.
Ja,
Ja, ihr
voll.
wisst, was ich
Ja,
meine.
und auch manchmal stelle ich auch die Frage, welche Erwartungen haben Sie an mich? Welche Erwartungen haben Sie an die Therapie? Welche Erwartungen haben Sie an sich selbst? Ne? Und dann gucke ich auch, wie viel Zeit
Finde ich
haben Sie
gut.
denn, oder wie haben Sie sich das vorgestellt, die Inhalte im Alltag umzusetzen? Also wenn die mit ihrer Heilmittelverordnung zum Beispiel in die Praxis kommen, im Erstgespräch sage ich, alles klar, das ist ihr Konzertticket, ne? Bloß nicht so viel Entertainment, wie Sie vielleicht denken. Ich übersetze Ihnen mal, was hier steht. Und dann steht da sensomotorisch-perzeptive Behandlung, unfallfrei ausgesprochen. Das bedeutet hier einmal die Woche 45 Minuten. Ihr Arzt hat leider auch vergessen aufzuschreiben, das passiert manchmal. Darunter steht unsichtbar 6-mal die Woche Integration, ne, Integrationsphase. Wir teilen in Therapiephase und Integrationsphase. Einmal die Woche Therapiephase live mit mir. 6-mal die Woche bei Ihnen zu Hause. Sie werden jede Woche von mir vorbereitet. Wir zwei bereiten das vor, damit Sie es 6-mal die Woche zu Hause umsetzen. Und dann sprechen wir wieder, wie das geklappt hat. Das ist eigentlich Therapie. Vergessen manche Kolleginnen und Kollegen in der Medizin aufzuschreiben. Nicht so schlimm, deshalb haben Sie ja jetzt mich. So, um gleich den Rahmen abzustecken. So funktioniert in meiner Welt, das ist meine Haltung als Therapeutin, so funktioniert in meiner Welt Therapie. Und dann können wir gucken, wie gestalten wir unsere Integrationsphase. Bloß es gibt keine andere Option, als das so zu machen. Na, herzlich willkommen bei dieser in der Ergotherapie.
Finde ich mega gut, wie du das gerade erläutert hast. Super, gefällt mir. Wir würden zur nächsten Frage kommen, Lisa. Und zwar, du hattest vorhin schon das ein bisschen angeteasert, und zwar bei der Frage 4, glaube ich, war das. Es ging so ein bisschen um die Aufklärung mit Klientinnen und Klienten. Und das ist ja ein wichtiger Teil. Und wie können wir als Therapeutinnen und Therapeuten ja, erläutern, was Therapie leisten kann und wo die Grenzen liegen? Du hattest es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen
Ja,
drauf eingehen.
also Aufklärung hat ganz viel mit Erwartungsmanagement zu tun. Und dass wir mal gucken, deshalb frage ich ganz oft, was sind die Erwartungen an mich, an die Therapie, an Sie selbst, um zu gucken. Und manchmal male ich das tatsächlich mit den Leuten auf, dass ich sage, ich habe hier mal so ein weißes Blatt mitgebracht. Wo würden Sie denn sagen, wo stehen Sie denn gerade? Und dann machen die ihren Kreuzchen und dann sage ich, und diese Erwartung, die Sie da gerade kommuniziert haben, manchmal bezeichne ich es auch nicht. Manche sagen, das ist mein Ziel. Da frage ich manchmal noch mal nach. Wenn Sie ganz ehrlich zu sich und zu mir sind, ist das Ihr Ziel oder ist das ein tiefer Wunsch, den Sie in sich tragen? Und manchmal merken wir, ah, das ist ein Wunsch. Ich hatte mal einen Klienten im Rollstuhl, der saß schon sehr lange im Rollstuhl, hatte lange keine Therapie und sagte dann, ich will wieder ohne Hilfsmittel laufen können. Und dann ist es, weil wir sitzen immer in diesem Zwiespalt, wir dürfen niemals jemanden die Hoffnung nehmen und wir dürfen niemals jemanden falsche Hoffnung machen. Ja, moin. So, und dazwischen sind wir und sagen uns, ja, genau. Und was sage ich jetzt? Weil wir wissen ja auch nie, wie sind die psychisch drauf, ne? Was können wir verantworten? Und deshalb frage ich, wenn Sie ehrlich zu sich sind, ist das ein Ziel, ist das ein Wunsch? Und dann gibt es oft Reden, sagen, das wünsche ich mir. Okay, dann habe ich ja schon mal ein Erwartungsmanagement und ich nehme denen den Wunsch nicht weg. Und ich sage auch nicht, naja, das ist jetzt aber unrealistisch und so weiter und rede auf die Leute ein, sondern danke für Ihre Ehrlichkeit. Jetzt haben Sie ja hier Ihr Kreuzchen gemacht, wo Sie jetzt stehen. Ihr Wunsch oder Ihre Erwartung, wie auch immer, wo sind die auf diesem großen Blatt? Und dann stellen wir auch fest, am anderen Ende. Was fällt Ihnen denn auf? Boah, das ist ganz schön weit weg. Und ich so, wissen Sie was? Therapie ist nichts Lineares. Das geht auf und ab, das ist eher so eine ganz wilde Wanderung, ne? Mal geht's ein bisschen leichter, mal klettern wir dann gemeinsam den Berg hoch, mal brauchen wir auch mal ein bisschen Päuschen. Und da das so ein langer Weg ist, bin ich große Freundin von Verpflegungspausen, ne? Mal die Stulle rausholen, mal ein bisschen Pause machen, mal gucken, oh, wie weit sind wir denn gekommen? Was ist denn unser erstes Etappenziel? Ich sag, das schaffe ich sonst nicht, so eine weite Wanderung, ne? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, ne? Aber wo machen wir denn, wo ist unsere erste Bank, wo wir sagen, oh, das ist unser Zwischenziel und auf der Bank beißen wir mal unsere Stulle, stoß mit unserer Apfelschorle an und sagen, jawohl, so die erste Etappe ist geschafft. Und was ist diese erste Bank? Und damit konzentriere ich mich nicht so darauf, das jetzt zu bewerten in, das ist realistisch, nicht realistisch und so weiter, sondern erstmal, was ist der nächste Schritt? Ich nehme dir das nicht weg. Ich nehme dich ernst. Ich lasse das stehen. Das ist wie im Kind, das, wo Erwachsene meinen, das ist alt genug, das braucht kein Kuscheltier mehr. Es ist nicht deine Aufgabe, das wegzunehmen. Das ist übergriffig. Das ist doch da. Und genauso ist es auch mit der Erwartungshaltung. Das ist doch da. Und das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt in Richtung Aufklärung, dass wir, worüber müssen wir denn wirklich aufklären? Was muss jemand unbedingt wissen? Weil wir, je mehr jemand weiß, desto kompetenter ist die Person in der Therapie, dass wir die nicht in die erlernte Hilflosigkeit führen, sondern, ja, wie wir es halt immer sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn ich Dinge besser einordnen kann und weiß, ah, das ist ja normal, muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ach so, ja, okay, das kenne ich schon. Dann sind die auch oft ein bisschen entspannter für uns, muss man mal ganz klar so sagen, ne?
Ich hoffe, dass wir das Wort Stulle
Ach
für
so.
die Nicht-Norddeutschen hier noch übersetzen müssen.
Nein, das kann ich jetzt einmal für die für
Die
die, die in
Südländer.
Süddeutsche, für die Südländer mal ein kategorisieren. Ich glaube, das verstehen wir. Vor allem, wenn es dann um Apfelschorle geht. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Zielen. Du hattest es ja jetzt gerade schon ausgeführt und ich finde die Unterscheidung zwischen Wunsch und Ziel unfassbar toll, dass du das nochmal so dargestellt hast, weil ich glaube, das ist eine große Angst von uns Therapierenden, konkret danach zu fragen, so etwas Unrealistisches teilweise zu bekommen. Manchmal setzen wir uns auch in unseren eigenen Köpfen Schranken, die da vielleicht nicht sinnvoll sind, ne? Weil ich hatte zum Beispiel auch mal einen 93-Jährigen, der wieder Liegestütze machen wollte. Und ich finde, sowas muss nicht unrealistisch sein, ne? Und andere fanden das aber unrealistisch. Also da müssen wir auch unterscheiden, ist es wirklich für uns unrealistisch oder wann ist es ein Wunsch und wie kommen wir da zusammen und können eine Sprache sprechen? Wie ist es denn weiter möglich, realistische und motivierende Ziele zu formulieren, die im Alltag wirklich eine Rolle spielen? Was gibt es denn
Wie
da
wir
noch?
verdammt nochmal sau viele Fragen stellen. Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern manchmal sind es fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und endlich verstehen, dass nicht wir das Ziel erreichen müssen. Als Therapeutin und Therapeuten, wie oft ich vor Kolleginnen und Kollegen sitze, die einen Stress haben, wie soll ich das schaffen? Wo ich mir denke, hä? Was ist, setz dich wieder hin, atme erstmal. Was hast denn du damit zu tun? Ne? Jemand möchte einen Marathon laufen und der Trainer fragt sich, wie soll ich das schaffen? Naja, du läufst doch nicht mit, oder? Also, habe ich jetzt was missverstanden? Denn da ist es dein Ziel. Bloß, dass wir immer mal gucken, okay, ganz viele Fragen stellen. Woran würden Sie erkennen, dass die Therapie in die richtige Richtung läuft? Ne, was wäre der erste Schritt, wenn Sie an Ihren Alltag denken? Also erstmal ganz eine Liturgie an offenen Fragen, wenn Sie an Ihren Alltag denken. Was wäre so das Wichtigste, wo Sie sagen, boah, wenn sich das verändern würde, das wäre richtig toll. So, und wenn da irgendwas Großes kommt, sage ich, und wenn wir das jetzt runterbrechen, was würde das jetzt, wenn wir das jetzt übersetzen und wenn wir das jetzt, und ich frage und frage und frage und ich sage auch zu den Klientinnen und Klienten manchmal als kleine Vorwarnung, so, und jetzt machen wir hier Detektivsuche, dass wir ganz gezielt gucken, wo genau wollen wir hin, weil ich zu den Klienten sage, Achtung, heute Zielformulierung bedeutet, wir könnten in unser Navi eingeben, Baden-Württemberg. Ich kann Ihnen sagen, vielleicht kommen wir da an, aber ich weiß halt auch nicht wo. Irgendwo in Baden-Württemberg. Wir könnten auch sagen, wir fahren nach Stuttgart. Wir werden irgendwo vielleicht in Stuttgart ankommen. Ich weiß auch nicht, wenn wir kein Navi haben, wenn ich fahre, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Kann ich Ihnen nicht. Es kann auch sein, dass wir erst in Thüringen landen. Es tut mir leid. Also meine Güte. So. Wir können aber auch in Stuttgart in einer Straße mit einer Hausnummer, dann kann ich Ihnen versprechen, wenn wir das in mein Navi eingeben, Sie werden ankommen. Manchmal kann es Baustellen geben, dass wir einen kleinen Umweg fahren müssen. Manchmal steht man im Stau, wie das halt so ist in der Therapie. Meine Güte nochmal. Bloß wir werden ankommen. Irgendwann, auf jeden Fall. Und dieses Ziel ist die konkrete Adresse, die wir in das Navi eingeben. Deshalb hacke ich hier gerade so rum auf Ihren Formulierungen. Das mache ich für uns beide, weil sonst sind wir irgendwann frustriert. Wir sitzen seit 8 Stunden im Auto, Hunger, Pipi, kalt. Das ist keine schöne Atmosphäre. Das möchte ich Ihnen ersparen und das möchte ich mir ersparen. So. Und gleichzeitig gehört es dazu, manchmal stehen wir im Stau. Das sind Rückschritte in der Therapie. Das ist normal, wie bei jeder Reise, je länger die Reise auch ist, wenn wir von Hannover nach Stuttgart fahren, es kann ein bisschen dauern. Und dann, oder man verfährt sich aus Versehen, ne? Kann trotz Navi. Kann passieren. Ich rede aus Erfahrung. Ne? Auch ein Talent.
Ich find das total toll, weil ich glaube, mit den Fragen entlasten, so wie du es gesagt hattest, wir uns auch wahnsinnig. Und wir müssen ja mit dem Klienten erst auf eine Sprache kommen, weil jeder kommuniziert anders. Beispiel von mir, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gebracht habe in einem Podcast, ist, dass ein Patient mit Polyneuropathie wieder irgendwo hinlaufen wollte. In meinem Kopf war klar, der kann da nicht hinlaufen. Als ich gecheckt habe, dass er mich völlig komisch anguckt, weil ich in eine andere Richtung gefragt habe, kam irgendwann ran, der kann sich halt seine Schuhe nicht binden. Laufen ist kein
Ach
Problem.
so.
Mit den Fingern hat er da die größten Probleme, ne? Aber er will da wieder hingehen und dazu braucht er seine Schuhe, weil sonst ist er eher mehr in der Wohnung unterwegs und so weiter und so fort. Und ich habe das nicht gecheckt, ne? Wir haben es Gott sei Dank relativ bald gecheckt, aber das ist für mich so ein wirkliches Aha-Erlebnis gewesen, konkret zu fragen, was meint denn mein Patient damit, damit ich nicht schon im Outdoor-Training bin, während der einfach nur seine Schuhe
Die
anziehen möchte.
Therapeutin will immer rausgehen. Ich weiß gar nicht warum.
Ja, schön. Okay, super. Wir würden weitergehen. Lisa, jetzt hattest du vorhin schon, wir haben vorhin schon viel über ja, Erwartungen gesprochen und auch das Wort Zeitdruck ist auch, glaube ich, schon mal gefallen, weil wir hart getaktet manchmal sind. Also bei uns, ich sage mal, bei uns Ergotherapeuten geht es ja sogar teilweise noch, aber wenn ich so an die Kollegen aus der Physiotherapie denke, dann ist das natürlich schon was, noch mal was ganz anderes. Wo liegen aus deiner Erfahrung heraus die größten Herausforderungen zum Erstgespräch, gerade so im Punkto Zeitdruck, unterschiedliche Erwartungen oder aber auch unsichere Klientinnen und
Ja,
Klienten?
die drei. Genau. Also Zeitdruck, Erwartungsmanagement und Angst, Unsicherheit. Das sind die größten drei. Mit Angst und Unsicherheit meine ich auch Uneinigkeit. Ne, wenn wir da so ein Ehepaar vor uns haben, na Harald, das kannst du doch so nicht sagen, da hast du doch Probleme. Naja, ich habe daran keinen Problem. Und dann hat man plötzlich, ist man live bei einem Konflikt dabei, ne, und sagte, oh, Eheberatung wollte ich eigentlich nicht machen. So, ne? Wo fange ich jetzt an? Oder Eltern, ja, du bist doch nie da, ich mache doch immer die Hausaufgaben mit Philipp, ja, was soll denn das jetzt? Ich habe doch schon reduziert meine Stunden und wir plötzlich merken, Entschuldigung, also wenn man plötzlich merkt, da kommen andere Themen auf den Tisch, ne? Und das auch zu moderieren und da hilft ganz oft zu sagen, so ich merke gerade, da haben Sie unterschiedliche Perspektiven, jetzt wird es sehr spannend für mich, ich würde mir erstmal die eine anhören, dann die andere. Vielen Dank, würden Sie gerne starten, ne? Und dann würde ich die andere Person dann auch mal kurz, ich höre da noch mal kurz zu, Sie sind gleich dran. Ne? Also, dass wir das ein bisschen managen, weil das kann ja immer mal interessant sein. Alles, was unangenehm ist, sind Hinweise. Schön merken, alles, was unangenehm sind, sind Hinweise. Und da hätten wir erstmal unsere Lupe drauf. Denken uns, ah, was ist denn das hier für eine Dynamik? Ne? Die erleben den gleichen Alltag auf sehr unterschiedlichen Arten und Weisen. Jetzt wird es ja richtig spannend. Ne? Und du bist dabei. Bloß, dass du schnell reingehst und sagst, Moment. Ich merke, sie haben unterschiedliche Perspektiven. Das ist okay. Dass die nicht denken, ja, wem glaubt sie denn jetzt? Ich glaube beiden. Ja, wir beruhigen uns alle mal wieder. Bloß, dass es sich gar nicht erst so hochschaukelt.
Wie ist das
Finde ich nicht.
bei Entschuldigung.
Alles gut, erzähl.
Ich wollte nochmal nachhaken bei unsicheren Klientinnen und Klienten, wie wir damit umgehen sollten.
Inwiefern unsicher?
Also wenn ich jetzt merke, okay, ich bin in einer Erstgesprächssituation und ich merke, der Klient oder die Klientin kann sich nicht wirklich öffnen, weil ganz viel Unsicherheiten über die Situation gerade da ist. Ich glaube, wir kennen das alle, solche Situationen. Was wäre da dein Ansatz oder dein Tipp? Wie soll man damit umgehen? Also ist es gut, dann darauf einzureden oder hält man sich zurück? Also
Ja,
was soll man machen?
also es gibt verschiedene Ansätze. Entweder ich würde einen Rahmen setzen, dass ich sage, Mir ist heute wichtig, gar nicht zu gucken, was ist richtig und was ist falsch oder das irgendwie zu bewerten. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es darum, Eindruck zu gewinnen, dass ich einen Eindruck von Ihnen gewinne, dass wir uns kennenlernen und Sie auch ganz wichtig von mir. Ne? Weil wir wollen ja gemeinsam zusammenarbeiten und in einem Team wäre es richtig wichtig, dass man sich ganz gut kennt. Ne? Und das ist heute der erste Baustein und das ist erstmal das Wichtige. Und das machen wir in Ihrem Tempo. Und gerade das kann man, das macht man in der Zahnmedizin bei phobischen Patienten und Patienten, Signal. Hand heben heißt Stopp. Die müssen es nicht verbalisieren. Und wenn Sie merken, boah, das sind jetzt aber viele Fragen oder jetzt bin ich schon ganz durcheinander, dann heben Sie die Hand. Und dann machen wir einen Stopp. Und das geht hier heute in Ihrem Tempo. Oder manchmal gehe ich auch ein bisschen in die Konfrontation, sage ich, es wirkt gerade für mich so, als da muss man immer vorsichtig sein. Oder ich würde fragen, so jetzt haben wir ja uns schon 15 Minuten unterhalten, wie geht es Ihnen denn hier? Ne, was geht gerade in Ihnen vor? Möchten Sie das mit mir teilen? Auch diesen Raum gebe ich manchmal. Es kommt ein bisschen drauf an, wie jemand auf mich wirkt. Oder manchmal frage ich auch, können Sie gerade noch gut folgen? Oder ne, wie geht es Ihnen gerade damit? Also da gucke ich auch immer mal ein bisschen, da mache ich ein paar mehr Pausen. Da versuche ich auch mal mein Sprachtempo ein bisschen zu drosseln. Das ist so mein Thema zum Beispiel, offensichtlich. Also sich selbst als Therapeutin und Therapeut gut zu kennen, hat Vorteile, sagen wir mal so. Wie würdet ihr damit umgehen? Habt ihr noch Strategien, die ihr ergänzen möchtet?
Sabina?
Darfst, Robert?
Ich? Oh Gott, ich habe. Boah, nee, ich glaube, du hast eigentlich soweit alles gesagt, Lisa. Ich glaube, einfach auch den Raum dafür zu geben und jetzt nicht auf seinen Standpunkt so zu beharren. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dieses gestresst sein, ich muss jetzt irgendwie alles durchpauken, vielleicht da einfach den Druck rauszunehmen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich jetzt sagen würde.
Ja, genau. Und auch vielleicht mal fragen, was derjenige denn
Ja.
vielleicht bräuchte, um sich zu öffnen. Also je nachdem kann diese Frage natürlich auch
Klar.
überfordernd sein. Aber manchmal kann das ja auch ein Öffner sein, so von dem, wow, cool, ich komme jetzt hier nicht in die Praxis, sondern die fragen tatsächlich, was ich möchte oder was ich brauche. Und dann weiß derjenige auch, dass er jetzt nicht den nächsten Bali-Urlaub irgendwie gezahlt haben muss, um mal runterzukommen und um sich zu öffnen, sondern dass das natürlich schon auch in einem realistischen Rahmen bleibt. Je nachdem, man hat ja ein Gefühl dafür, ob diese Frage
Ja.
angebracht ist oder nicht und kann die dementsprechend auch stellen oder eben auch nicht. Ja. So, Erstgespräch. Wir haben sehr viel drüber gesprochen und ich bin so, so happy, ihr liebe Hörerin. Ihr wisst gar nicht, ich habe am Anfang heute Morgen vor der Folge noch überlegt, oh, ich kenne ja Lisa jetzt nicht nur von den letzten zwei Podcast-Folgen, sondern natürlich auch viel über YouTube-Shorts und Instagram und so weiter, wo du immer so Formulierungsschnipsel mitgibst, wo ich tatsächlich auch immer wieder gerne etwas mitnehme und ausprobiere in der Therapie, ob das für mich funktioniert. Und deswegen war meine Bitte auch an Lisa am Anfang, hey, können wir ganz viel formulieren, damit hier die Leute sich so Schnipsel mit rausnehmen können, wenn sie wollen. Und ich bin so happy, dass das so gut geklappt hat. Ich fand die Schnipsel richtig toll und ich bin gespannt natürlich, was die HörerInnen erzählen, ob sie das ein oder andere ausprobiert haben. Schreibt es uns gerne auch mal in die Kommentare. Was würdest du denn jetzt abschließend ErgotherapeutInnen oder auch andere Gesundheitsberuflern mitgeben, die ihre Erstgespräche bewusster und wirksamer gestalten möchten?
Eine Struktur zu finden als Team, als Individuum, je nachdem, in welchem Kontext du arbeitest. Und wenn du dieses 6-Schritte-Vorgehen vielleicht auch ein bisschen detaillierter dir angucken möchtest, kann ich dir mein Buch Gesunde Kommunikation für Therapieberufe ans Herz legen. Das ist im Thieme Verlag erschienen. Da kannst du gerne mal reinschauen. Da sind viele Infoboxen, die du to go mitnehmen kannst. Das Buch ist extra so geschrieben. Für den praktischen Alltag, dass es so simpel ist wie möglich, dass du nicht erst 30 Seiten lesen musst, um dann die Quintessenz zu haben, sondern dass du mit den Kästen arbeiten kannst, weil so sich Fragen aufzuschreiben, Formulierungen aufzuschreiben, kann am Anfang einfach super hilfreich sein, damit du irgendwann dahin kommst, dass du aus dem Stegreif so ganz locker runter zu beten, ne, und so deinen sprachlichen Koffer dir nach und nach schmückst. Und packst.
Das Buch würde ich tatsächlich noch in die Shownotes packen,
Vielen
als
Dank.
Vorschlag für den Schnellzugriff. Ich habe tatsächlich
Oh,
schon ein bisschen
wirklich.
reingeguckt und
Cool,
ich finde
vielen
es super.
Dank.
Ja. Ja, absolute Empfehlung. So, wir kommen jetzt zur letzten Frage, letzten Folge,
Oh,
wollte ich
das
ja
war mal
sagen, zur letzten
traurig.
Frage, Lisa. Und du warst ja, ja nein. Und du warst ja schon jetzt schon zweimal vorher bei uns, deswegen werden wir nicht unsere Standardfrage stellen, sondern wir haben eine andere vorbereitet. Wenn du einen Wunsch offen hättest, der sich dann auch direkt erfüllen würde im Hinblick auf Erstgespräche oder Kommunikation im Allgemeinen, was würdest du dir
Ich
wünschen?
würde mir wünschen, dass Kommunikation im Gesundheitswesen den Stellenwert bekommt, den es verdient. Punkt.
Auch
Ja, hallo.
Ausbildungsinhalt? Ich
Na,
weiß es gar nicht.
es
Wird ja,
kommt
glaube ich,
drauf
nicht.
an welche, das machen Ausbildungsschulen und Studiengänge sehr unterschiedlich. Und auch die Frage, was wird da gelehrt? Brauchen wir 3500 Kommunikationsmodelle, die manche vielleicht auch im Abi haben. Ne? Also, wie gesagt, spricht nichts dagegen und gleichzeitig der therapeutische Alltag braucht erfahrungsgemäß was anderes. Wir brauchen diese schnellen Sprachmuster, wir brauchen diese konkreten, was sage ich im Erstgespräch, was kann ich fragen, wie gehe ich mit Stagnation um, mit Frustration, wenn jemand sagt, es bringt ja alles nichts, was soll das überhaupt? Und wir stehen da mit unserem Talent und sagen uns, okay, ist das jetzt das Appellohr? Oder weiß ich jetzt gar nicht. Und dann versuchen wir, jemanden zu analysieren. Wir müssen niemanden analysieren. Wir brauchen jetzt einen Satz. Und wir haben keine Zeit, jetzt erstmal irgendwie große Analysen anzustreben. Und deshalb glaube ich, braucht es etwas anderes als die Modelle, die wir kennen.
Das finde ich ein sehr, sehr gelungener Satz und da bin ich voll bei dir. Kommunikation kann drinstehen. Die Frage ist, was ist wirklich dann,
Ja.
also in einem Ausbildungsplan oder in einem Curriculum. Aber was ist denn tatsächlich die Quintessenz? Und wir brauchen nicht zum 100. Mal Watzlawick, wir brauchen nicht irgendwelche Analysen nach Rogers und so weiter und so fort. Das kennen wir je nachdem auch schon durch andere Kurse. Und es ist auch wichtig als Grundlage, aber es sollte hinführen in konkrete Muster und in konkrete Schnipsel, die
Ja.
man anwenden kann und die man auch mal ausprobieren
Auch
kann,
hier
tatsächlich. Vielleicht auch
Evidenzbasierung bitte.
tatsächlich.
Placebo,
Richtig.
Nocebo-Kommunikation und so weiter. Das brauchen wir,
Ja.
wo wir wissen, ah, das hat Auswirkungen und die sehen so aus und das zeigen die Studien. Und also bei aller Liebe, jeder muss gucken, was passt, aber mit Giraffen und Wölfen oder was auch immer, ne, das ist vielleicht in so einem medizinischen Fachkontext nicht immer das Mittel der Wahl. Für manche passt es, fair enough, nehme ich nicht weg. Und gleichzeitig glaube ich, brauchen wir diese Evidenzbasierung. Ne? Auch wenn ich jetzt vielleicht viele ein bisschen abschrecke, das ist meine Haltung und dazu stehe ich.
Und ich finde es dahingehend noch ein Satz dazu. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wir reagieren und wie wir Dinge aufnehmen von KlientInnen. Es geht aber auch darum, wie wir kommunizieren im Sinne von, ne, bewusste Kommunikation. Da hatte ich neulich auch ein Gespräch mit einem Professor, der gesagt hat, ich habe plötzlich bei einem Kind, das gehbehindert war, gesagt, kannst du noch aufstehen? Und dieses noch ist so hängen geblieben. Er hatte das in einem anderen Zusammenhang gesagt, im Sinne von, hast du noch die Kraft dazu? Und hat das eigentlich auf die Einheit das Mal davor bezogen, ja? Und beim Kind blieb hängen noch, das heißt, irgendwann kann ich
Ui.
es nicht mehr. Das hat sehr viel, oder bei dem Jugendlichen, das hat sehr viel Dings gemacht, was auch unsere Kommunikation beinhalten kann und wie wir das auffangen. Also da bin ich voll bei dir und dafür brauchen wir nicht trockene Modelle, sondern eben konkrete Umsetzung. Danke dir, Lisa, dass du da warst. Ich empfehle natürlich unglaublich gerne deinen Instagram-Kanal, wo man sich, wie gesagt, auch diese Wortschnipsel immer wieder zuführen kann und wirklich ausprobiert. Probiert die Sachen, die Lisa da immer wieder auch raushaut, wirklich bei euch aus, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Und ja, bei Fragen meldet euch gerne unter info@performance-skills.de. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass
Ich
du da
danke euch, es
warst.
war mir eine große Freude.
Meiner Seite auch nochmal vielen Dank, Lisa, dass du heute da warst. Ich finde es immer sehr, sehr
Ach,
bereichernd,
schön,
deine
danke.
Folgen, also mit dir, wenn du bei
Wir sind
uns
ein bisschen
Gast bist. Und ich freue
eskaliert
mich auf die
heute.
nächste.
Ah, sorry.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Was habe ich vorhin gesagt?
Halbe
Ja, halbe
Stunde.
Stunde.
Wir sind
Ein
ja,
bisschen
plus
drüber.
minus.
Bisschen drüber. Das
Plus.
macht nichts. Das zeigt doch,
Ja.
wie wichtig dieses Thema auch ist und
Ja.
war. Und von daher vielen Dank nochmal, Lisa, dass du heute bei uns warst. Und ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hören wir uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.